herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Architektur- und Bauforum. Mein Name ist Stefan Böck und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Bevor wir einsteigen, begrüße ich meinen Co-Moderator Martin Hehemann, Chefredakteur der Österreichischen Bauzeitung. Hallo Martin.
Hallo Stefan, grüß dich.
Gemeinsam führen wir heute durch ein Gespräch, das eine Vorgeschichte hat, nämlich in Folge 21 dieses Podcasts, erschienen im vergangenen Juni. Darin hat Karl-Heinz Strauß, der CEO der POR AG, eine Aussage getätigt, die in der Planungswelt für einige Irritationen gesorgt hat. Zumindest hat Thomas Hoppe, der Präsident des VZI, des Verbands der Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker, sich bei uns gemeldet mit der Botschaft, das kann man so nicht stehen lassen, da müssen wir drüber sprechen. Ja, und genau das tun wir heute, offen, direkt und hoffentlich auch konstruktiv. Und beide sind bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Karl-Heinz Strauß.
Danke für die Einladung.
Und herzlich willkommen, Thomas Hoppe.
Danke für die Einladung.
Ja, ich würde sagen, wir hören da nochmal hinein in diese Stelle unseres Podcasts, Folge 21, Architektur- und Bauforum. Ich spiele sie nochmal für alle ab.
Wenn ich mir dann eine Umfrage in Deutschland unter Architekten anhöre, die waren im Sommer 2024, und dann sagen 50% der deutschen Architekten, wird BIM, nämlich auf die Frage, wird BIM in ihrem arbeitstäglichen Umfeld in der Zukunft eine Rolle spielen, und dann sagen 50% nein, dann muss ich fragen, hallo? In welcher Welt lebst du? Ich glaube, du kannst aufhören. Ja? Du kannst das mit der Hand zeichnen wie ein Maler, aber bauen wirst du nichts mehr.
Herr Strauß, ich glaube, den Ball übernehme ich jetzt gleich. Ja. Was war der Hintergrund dieser Aussage? Also welche Sorge haben Sie da und was ist hier die Thematik?
Also so aus dem Interview herausgerissen klingt das viel dramatischer, als es eigentlich gemeint war. Es war nur die Frage, wird BIM eine große Rolle spielen? Und ich habe gesagt, ja. Ich war nur dann erstaunt aufgrund des Ergebnisses dieser Aussage, dass bei Planungen BIM in Zukunft keine Rolle spielen kann. Und meine Erfahrung und auch seit Sommer 24 mehr als 100% bestätigt, es gibt kein Industrieprojekt, kein Großprojekt und auch zunehmend bei der öffentlichen Hand Themen, wo BIM eine Rolle spielen wird. Und deswegen hat mich die Umfrageergebnisse haben mich einfach erstaunt.
Mhm. Herr Hoppe, Ihre Begeisterung war nicht groß, das haben Sie uns mitgeteilt. Wenn Sie diese Aussage von Herrn Strauß heute jetzt hören, wie ist Ihre Stellungnahme dazu?
Naja, es ist natürlich klar, das war ein sehr überspitzter Satz, der natürlich absichtlich auch ein bisschen daraufhin abzielt, die Menschen aufzurütteln. Das verstehen wir auch als Planerinnen. Man muss halt aber auch sagen, dass diese BIM-Frage so ein bisschen ein weißer Elefant ist, der die ganze Zeit vor sich hergetragen wird, weil wenn die Aussage war, ja, wenn Sie nicht BIM machen, dann werden Sie in Zukunft nichts bauen, dann ist ja die Frage, Planer bauen ja nicht, und wir haben in Österreich diese strenge Trennung zwischen Planen und Bauen. Da werden viele drauf sagen, ja stimmt, weil ich baue ja eh nie was und habe nie etwas gebaut und darf gar nichts bauen, weil ich bin ja kein Baumeister, ich bin ja Architektin und Architekt. Aber natürlich wäre das genauso eine überspitzte Antwort. Es ist so, dass wir als Planerinnen natürlich vor 15 Jahren, sage ich jetzt einmal, als man das erste Mal behauptet hat von den Softwarehäusern, dass es BIM gibt und dass das die Lösung sein wird, uns sehr dafür interessiert haben und uns als Innovationsträger auch dort hineingestürzt haben. Und dann sind wir draufgekommen, diese Versprechen, die halten nicht. Sie erzeugen eine Erwartungshaltung bei Auftraggeberinnen, bei Auftraggebern, die wir nicht erfüllen können, und haben uns dann aus einigen Teilbereichen wieder zurückgezogen. Das gebe ich schon zu. Ja. Weil auch in unserem Büro war es so, dass wir mal mit voller Euphorie eingestiegen sind, weil man hat uns ja präsentiert, es funktioniert schon alles. Und dann sind wir gleich wieder 2 Jahre später mit einem blauen Auge ausgestiegen, um dann wieder neu einzusteigen mit einem anderen System, mit einem anderen Verständnis von den zu erreichenden Dingen. Und das ist halt schon ein bisschen die Herausforderung. Ich fürchte, dass das auch die Fragestellung an die deutschen Kolleginnen war, ob sie glauben, für ihren Kernbereich ist BIM in der Zukunft relevant. Und wahrscheinlich, wenn man das so fragt mit dem Kernbereich, ist das der Entwurf, ist das das Überlegen der gesellschaftlichen und baukulturellen Entwicklung. Und dafür wird BIM nicht das Wichtigste sein.
Wenn ich das so höre, stellen sich mir 2, 3 Fragen. Die erste wäre, was ist denn das Problem eigentlich? Die Frage davor wäre aber auch, was war das Versprechen? Und die dritte Frage ist, was soll BIM denn können und was kann BIM realistisch? Fangen wir vielleicht mit der dritten einmal an, um das zu strukturieren. Und ich übergebe den Ball wieder an Sie, Herr Strauß. Warum ist BIM so wichtig und was kann BIM, aber was kann es vielleicht auch nicht?
Also die Geschichte von BIM ist natürlich, hat vielversprechend begonnen, da gebe ich hundertprozentig zu. Es ist hauptsächlich meiner Meinung nach auch daran gescheitert, dass BIM von vielen Auftraggebern zwar gewünscht wird, dass aber der notwendige Aufwand, der dadurch entsteht, wenn so aufwendige Datenmodelle gemacht werden, nicht gezahlt werden. Weder der Baufirma, aber schon gar nicht den Planern. Mhm. Das hat natürlich dazu geführt, dass man gesagt hat, naja, wenn man es nicht unbedingt braucht, mache ich es anders. Aber, und das ist das große Aber, große Projekte wie zum Beispiel der Koralmtunnel oder das BMW-Werk in München, ja, das sind hochkomplexe, in kurzer Zeit zu erbringende Bauwerke, wo Planer, Ausführende und Auftraggeber in sehr kurzer Zeit sehr eng zusammenarbeiten müssen, viele komplexe Themen hat, wo man eigene Projektabwicklungsstrukturen aufbaut, wo man aber im Planungsbereich auf BIM aufbaut. Einheitliche Datenmodelle im 3D, 4D, 5D-Verfahren, einmal die Zeit, einmal die Kosten noch drauf. Das ist ein Standard geworden im Industriebau, im komplexen Großbaustellen. Das ist so. Und viele Auftraggeber, wir haben es ja selber gesehen in meinem Bereich, zum Beispiel im Straßenbau, war dann so, dass der Auftraggeber gesagt hat, naja, wenn du BIM verwendest, musst du das zwar selber zahlen, aber du kriegst dann einen Punkt in der Vergabe mehr, wenn du BIM verwendest und du stößt dann den Bauherrn zur Verfügung. Heutige Bauherren, und es gibt ja Länder weit über Österreich hinaus, bei deren öffentlichen Auftragsvergaben, sei es im Hochbau, sei es im Tiefbau, ist BIM jedenfalls Standard. Das wird auch bezahlt, ja? Und dann hat man eine Datenqualität, wo von der ganz beginnenden Projektphase bis zum quasi S-Bild, ja, an den Bauherrn die Themen übergeben werden in einem einheitlichen Datenformat. Hunderte Planer, hunderte verschiedener Themen arbeiten gleichzeitig am selben Datenmodell. Das ist mit BIM möglich, muss aber auch dementsprechend gestaltet werden. Jetzt kann man natürlich viele Details sagen, passt das nicht, was muss die Voraussetzung sein? Aber wir diskutieren ja hier auf einem Niveau, wo ich sage, jetzt gehe ich nicht in jedes Detail hinein. Ja. Mhm. Aber Großprojekte, wo man heute schon immer sagt, naja, die funktionieren von der Zeit her nicht, von den Kosten her nicht, kann man mit BIM als eintaugliches Mittel, wenn der Auftraggeber das gescheit beschreibt, was er möchte, was er verlangt, ja, dass sich jeder danach richten kann, dann ist das etwas Vorteilhaftes. Und ich glaube, dass am Anfang viele gesagt haben, wie so oft, naja, das BIM ist zwar super, ich hätte es gerne, aber das soll der Architekt auf seine Kosten machen oder die Baufirma auf seine Kosten. Und wir als Baufirma, wir sind ja nicht nur eine reine ausführende Baufirma, wir sind ja auch eine planende Baufirma. Eine zugegebenermaßen kleine planende Themen, weil wir haben 3000 Projekte und wir müssen ja und tun das auch mit Architekten und Ingenieurbüros engste Zusammenarbeit. Aber wir sind auch in der Lage, hochkomplexe Themen, selbst von der Ausführungsplanung hin, bis zu Abwicklungsthemen selbst auch auszuführen. Und die Mischung ist es ja, und wir arbeiten ja mit, ich würde jetzt sagen mit 10, aber mit Hunderten Ingenieurbüros oder Architekturbüros in ganz Europa eng zusammen. Und da haben wir schon ein, glaube ich, also was ich halt persönlich mitkriege, ein gemeinsames Verständnis dafür, dass diese Methoden, ja, die am Anfang auch natürlich überbewertet waren, wie immer. Es geht nicht ohne, dann hat man kein Geld gehabt, dann hat man das nicht gezahlt gekriegt, man hat aber auch keinen Vorteil gehabt in der Vergabe, dass man BIM verwendet, dann ist das natürlich eingeschlafen. Das verstehe ich auch. Ja. Aber desto umso mehr beharren wir drauf, dass wir sagen, siehe BMW München, nein, wir machen diese auf BIM-Standard aufgebaute Projekt- und Organisationsstruktur mit Datenstruktur von Anfang bis zum Ende durch. Geht gar nicht anders.
Mhm. Der Herr Hoppe hat jetzt schon ein paar Mal genickt und auch fleißig mitnotiert. Ich glaube, wir müssen ihn darauf mal antworten lassen.
Ja, es sind natürlich ganz viele richtige Sachen gesagt worden. Ja. Also der spannendste Punkt ist natürlich der, ein Auftraggeber muss wissen, was er bestellt und muss das von Anfang an klar auf den Tisch legen. Der berühmte Satz, was wollen Sie denn haben? Ja, alles, ist einfach der schwache Moment, weil ja alles ist dann anscheinend das, was der Softwareverkäufer vorher erklärt hat, was alles geht, und rundherum schütteln alle unglaublich die Köpfe, weil sie alle nicht wissen, wie man das machen soll. Das zweite Wort, das Sie jetzt da sehr oft verwendet haben, ist natürlich das Wort Standards. Wir haben ein Riesenthema mit diesem Wort, weil es eigentlich ganz viele verschiedene Standards gibt. Es gibt die Standards von jedem großen treibenden Auftraggeber, aber auch von der PDE natürlich, die hat ihre eigenen Standards entwickelt, damit sie ihre eigenen Projekte in einer gleichförmigen Art und Weise vorantreiben und entwickeln kann, damit sie auch weiß, was sie zu erwarten hat und was das Team, übrigens so klein ist die PDE nicht, mit 140 Mitarbeitern ist es eines der größten Planungsbüros Österreichs. Also
wir haben mittlerweile schon über 300.
Na bitte, dann seid ihr schon das Größte, schon erledigt. Aber die Frage ist dann einfach, sind das dann die Standards von einer ausführenden Seite einer Baufirma, die vorgegeben werden, oder sind das vielleicht Standards, die gemeinschaftlich entwickelt werden über den ÖBV oder wer auch immer? Sind wir als Planerinnen daran interessiert zu sagen, okay, es sollte, das Wort Standard sollte ja implizieren, dass es einmal ein Minimum ist, das von vielen schaffbar, in einer hohen Qualität darstellbar und lieferbar ist, dann wird es sich durchsetzen. Ja. Im Moment ist es doch dann so, wenn ich mir das anschaue, die diversen LODs und LOIs, da sind Sachen drin, die sind gefordert, da stellen sich dann viele die Frage, warum mache ich das? Und wir haben viele, viele junge Mitarbeiterinnen, die stellen sich diese Sinnfrage die ganze Zeit. Es ist ja vielleicht eine fast romantische Idee, aber Architektur studiert man ja nicht deshalb, weil man möglichst effizient ein Gebäude auf die Beine stellen will, sondern ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen studieren das, weil sie die Welt vielleicht sogar verbessern wollen, aber zumindest etwas schaffen wollen, was einen Sinn macht. Und dann füllen sie über Tage und Stunden aus, ob eine Tür in der siebten Property eine Brandschutzqualität entspricht, die dann im schlimmsten Fall nie ausgelesen wird, weil das Facility Management leider Gottes die Schnittstelle und das Programm nicht hat. Und das weiß der junge Kollege aber, und der denkt sich, um Gottes Willen, ja, schon wieder 4 Stunden meines Lebens auf etwas verwendet, was keinen Sinn macht. Mhm. Und da, glaube ich, sind wir das ein bisschen angedeutet, in diese Falle gestiegen, dass nach dem Motto, das geht alles, man muss nur wollen, man muss nur quasi genug lange darauf versuchen, das zu machen, dann wird es irgendwann funktionieren. Das kann nicht die Aufgabe des Marktes sein. Das muss man vorher klären, was wird gebraucht, wie liefern wir es und wie kriegen wir das möglichst schnell und effizient auf den Tisch, damit alle das Gefühl haben, so wie Sie das gesagt haben, dass man gemeinsam an einer Lösung arbeitet, dann wird es kein Problem geben.
Da steckt jetzt Punkt 2 drin, also deiner Frage, nämlich was wurde versprochen und wer hat es vor allem versprochen und dann nicht gehalten? Kann man das einordnen?
Ja, nicht gehalten, das ist jetzt vielleicht ein großes Wort. Es war einfach nicht leistbar im Sinne von es zahlen können und es leisten im Sinne von können. Weil es waren viele Freistellungen dabei, die im Kleinen funktionieren, aber Herr Strauß hat es ja gerade gesagt, es geht um tatsächliche große Infrastrukturprojekte. Also natürlich kann ich mit einem Scanner, und ich mag diese S-Bild-Sache so gar nicht so gerne, weil ich immer der Meinung bin, dass es doch nicht ganz so ist, wie es gebaut ist, kann ich das abbilden und kann mit dieser Datenmenge umgehen. Und jetzt gibt es Bauvorhaben, wo gefordert wird, dass alle 3 Monate gescannt wird, damit man den Baufortschritt sieht und dass man durch die Bauteile durchschauen kann, später in der Timeline. In Wirklichkeit sind das Datenmengen, und ich weiß das, weil wir auch für die POR unter anderem arbeiten, das sind Datenmengen, die können schon wieder nur mal mit einem Stick transportiert werden, weil die Scans so dermaßen groß sind, diese Punktwolken, dass sie gar nicht mehr übers Internet geliefert werden können. Und dann stelle ich die Frage ganz ehrlich bei mir als kleiner Architekt, dass meine Maschinen im Büro das wahrscheinlich auch nicht mehr aufbekommen. Und dann wird aus Daten nicht Information, weil das bleibt dann einfach eine Datenmenge, die ist irgendwo abgelegt und alle haben das Gefühl, sie haben was bekommen, aber was es genau ist, weiß ich nicht. Ja?
Also stimmt hundertprozentig, und wir haben ja auch die Erfahrung ganz am Anfang gemacht, das ist aber schon 6-7 Jahre, wenn nicht mehr her, dass wir am besten gesagt haben,
lese ich, ne?
Genau, wenn die Datenmengen waren dann auch so, dass die ersten Architekturbüros, die bei uns die ersten BIM-Planungen gemacht haben in Wien, auch bei uns bei der BDE gesessen sind. Haben Sie vollkommen recht, das war damals noch besonders unhandlich und mit den Datenmengen. Es hat sich dazu einiges, vieles getan dazu, aber was hat nicht geklappt? Und das ist der Punkt, wo man sagt, Sie haben es erwähnt, wir haben eine völlige uneinheitliche Standards- und Normenlandschaft. Ja. Wir streben zwar nach einer Harmonisierung, und die VCI plus die ÖPV versuchen hier gemeinsame Standards zu finden.
Stichwort BIMT. Es ist das.
Zum Beispiel. Ja. Oder wir wollen ja auch BIM nicht in einer eigenen Software haben, sondern wir wollen ja so offene BIM Open Source verwenden. Ja. Wir haben sehr früh viele Themen, die Content Server, alles fix fertig gehabt, aber wir haben einfach keinen gefunden, mit dem man dann vis-à-vis arbeiten konnte. Auch mit keinem Auftraggeber. Auch wenn man dann immer gesagt hat, ja, der digitale Zwilling und das wird alles. Wenn man dann aber nachgefragt hat, dann hat natürlich auch die Beschreibung gefehlt. Die klare Beschreibung, was erwarte ich mir, was ist der Inhalt, was hat man davon. Weder die Vertragswerke noch die Vertragsnormen haben das aufgenommen rechtzeitig, damit man auch hier vertragliche Sicherheit. Man hat dann manuelle Abrechnungen, dann hat man 2D-Themen, das ist alles ein Thema. Ja. Der Schulungsaufwand, was auch hier gefallen ist, und die Investitionen waren und sind enorm. Mhm. Das darf man nicht unterschätzen. Und da haben Sie völlig recht, ein kleines Architekturbüro, das sich vornehmlich auf Entwurf spezialisiert hat oder andere Spezialitäten hat, der fragt sich das mit Recht, ja, aus dem Thema. Aber vor allem die Lücken im öffentlichen Vergabesystem, wo man dann BIM ein bisschen eingeschrieben hat, aber dann immer wieder Lücken gehabt hat, ich komme an BIM vorbei und mache so, hat dazu geführt, dass natürlich immer wieder Alternativlösungen waren und die öffentliche Hand auch keine Veranlassung gesehen hat. Naja, ich zahle was, ich kriege es eh gratis, weil die werden das machen. Und dann ist man ausgewichen, anstelle man von Haus aus gesagt hat, nein, das ist was Besonderes, das ist eine Leistung, die hier erbracht wird, von wem auch immer, und das muss gezahlt werden. Das ist genau das Gleiche wie bei der Arbeitssicherheit. In internationalen Märkten außerhalb von Österreich wird eine Anzahl von Arbeitssicherheitsexperten auf der Baustelle gefordert und bezahlt. Bei uns in Österreich ist das immer noch eine Spekulation. Ich würde zwar 3 brauchen, aber ich kalkuliere nur an. Und dann wundert man sich, wenn auf den Baustellen viel passiert. Und genau das gleiche analog sehen wir auch bei BIM. Und deswegen haben wir eigentlich 3 klare Forderungen aus dem Thema heraus. Eine Verschlankung und eine klare Strukturierung der Normen und der Standardslandschaft. Das muss einmal einheitlich werden. Flächendeckende Schulungs- und Qualifizierungsprogramme für alle Projektbeteiligten, ja, und der verbindliche Verankerung von BIM-Anforderungen in den Vergabe- und in den Vertragsunterlagen. Weil dann weiß ich ganz genau, was ich bestelle, was ich fordern kann, was ich bekomme. Und das kann sich jeder in der ganzen Kette, bis ein Projekt erdacht wird, geplant wird, umgesetzt wird und dann betrieben wird, die in der gesamtheitlichen Materie. So kehrt das eigene, und Sie haben es richtig beschrieben, dass viele Softwarelösungen waren nicht adäquat, dann war die eine Softwarelösung kann mit der anderen Softwarelösung, bis man auf die Idee gekommen ist, naja, da machen halt eine Translatoren hinein, dann können die mit dem Recht, aber das ist ja alles viel zu spät. Wir haben halt als POR damals gesagt, wir investieren in dieses Konzept, wir glauben daran, und wenn wir einheitliche Themen machen, wo wir ja von der Planung oft bis zur Ausführung und ins Property Management kommen, dann machen wir das eben. Das leisten wir uns. Und wir planen kein Projekt heute mehr, wenn wir es im Haus, auch in der Arbeitsvorbereitung, in vielen Themen, immer in 3D. Und wenn wir es brauchen auf manchen Baustellen, ja, gibt es ja, dann müssen wir es als 2D zurückgeben und geben es auch so hinaus, weil auch bei uns nicht alle Leute ausgebildet sind und damit umgehen können. Aber ein Großprojekt, wie zum Beispiel BMW München, wo wir in einem bestehenden Werk ein ganz neues Werk einrichten, wo 1000 Leute am Tag auf der Baustelle sind, ja, das kannst du ohne eine durchorganisierte, digitalisierte, BIM-standardisierte Projektablauforganisation never ever machen. Da gibt es ja keine E-Mails mehr. Sie stellen das wo rein, raus, Themen, Standards, alle planen am gleichen Standard, was geändert ist. Also das ist für mich selbst jedes Mal ein Wunderwerk, wie das eigentlich heute so funktioniert. Also.
Herr Hopper, es sind, der Herr Strauß hat jetzt 3 Forderungen genannt. Mhm. Ich habe mir Schlagworte aufgeschrieben. Ich habe mitgeschrieben, Normen, Schulung, Anforderungen definieren. Sind das die 3 Maßnahmen, wo Sie sagen, ja, das bringt BIM uns dann, oder bringt uns bei BIM dann so viel weiter, dass es dann wirklich dann ein Erfolg wird?
Das unterscheidet jetzt wieder ein bisschen, dass der CEO von einer wirklich großen, bedeutenden Baufirma Plus, zweitgrößtes Planungsbüro Österreichs, und ein Architekt mit 40 Mitarbeitern in Wien, meine Forderungen klingen anders, sind aber das Gleiche. Ja? Ich spreche nicht von der Änderung der Normen. Wir wissen, wie mühsam das ist. Wir haben 2 Leute, die werden im Normungsgremium sitzen, von der Kammer in dem Fall jetzt, und arbeiten dort daran. Aber wir sprechen von diesen Standards. Wir sagen, das ist genau das, was der Herr Strauß gerade gesagt hat. Wenn eine Forderung da ist nach einem BIM-Modell, dann muss es eine Mindestanforderung geben und ein Kollege oder eine Kollegin muss bereit sein, ja, das erfülle ich, ich weiß, was auf mich zukommt, ich kenne dieses Leistungsbild, ich kann das liefern. Und dann kommt dieser Punkt natürlich, den er natürlich auch elegant weitergeführt hat bis in den Betrieb hinein, das geht uns ja nichts mehr an, weil wir dort nicht hin dürfen, aber es ist doch selbstverständlich, dass selbst wenn ich ein kleineres Büro bin, dann bilde ich halt eine Arge mit einem anderen Büro, das größer ist und diese Kompetenzen hat, und wenn ich niemanden finde, dann rufe ich die PDE an und sage, bitte gibt's mir, unterstützt mich als PIM-Manager oder wie auch immer, weil es ist nun einmal der Zug der Zeit, dass ich Daten, ich bin frei in der Wahl der Mitteln, wie ich sie produziere, also ich darf auch, um Ihr Podcast nochmal zu bringen, damals mit dem Bleistift und dem Pinsel malen, meinen Entwurf, aber ich schulde meinem Bauherrn, meiner Auftraggeberin, wie Sie gesagt haben, wenn das in der Ausschreibung steht, eine gewisse Qualität in diesem entsprechenden Level of Design oder Level of Information, wurscht, dann ist es halt 100 oder 200, das muss ich schaffen zu übergeben, da ist der Aufwand für mich auch überschaubar und kalkulierbar, und dann übernimmt halt das nächste Büro, das in meinem Sinne das weiterentwickelt und vertieft und die Informationstiefe vergrößert. Das wäre sinnvoll, wenn es diese Definition, diese Schnittstelle gibt, das war schon die dritte Forderung, aber die zweite Forderung, die ist für mich unglaublich wichtig und sehr, sehr gut, dass Sie das hier sagen, weil wir sehen hier einen Market Lock. Ja, wir sehen hier diese Ausbildung, diese Qualifikation. Da gibt es im Moment nur einen Anbieter in Österreich. Dort werden Zertifikate ausgestellt, dort werden Dinge per Definition festgestellt, dass jemand befähigt ist, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Eine öffentliche Hand schreibt das schon meiner Meinung nach fälschlicherweise in ihre Qualifikationen, in ihre Ausschreibungen hinein. Und in Wirklichkeit müsste da drinnen stehen, die Person muss qualifiziert sein und darf nicht ein Produkt drinnen stehen. Deswegen sage ich, ja, unbedingt. Wir als VZI und auch die Berufsvertretung arbeiten da stark daran, dass es eine Parallele, ein Angebot für eine Ausbildung gibt, die auf den Inhalt und auf die Systematik von BIM-Planungen geht und nicht auf ein Programm, wie gerade gesagt wurde. Es muss eine offene, ein Open BIM sein. Es ist egal, wie das Programm heißt, und ich könnte jetzt 6 nennen. Ja. Das ist egal. Der Standard, dieses IFC-Modell, das am Schluss geliefert werden muss, der muss geklärt sein. Welche Properties sind drinnen? Welche Inhalte in welcher Schärfe sind vorhanden? Wie werden sie übergeben? Und ich muss es schaffen, dass ich diese Büros, und der Herr Strauß weiß das, wie schmerzhaft das war am Anfang, seine PDE dorthin zu bringen. Ich muss diese Kultur dort hineinbringen, dass man bereit ist, etwas zu produzieren, was jemand anderer übernehmen kann. Und ich muss lernen, mit diesen anderen Personen vertrauensvoll zu sprechen, weil das habe ich auch von ihrem damaligen Chef der PDE gelernt. Er hat gesagt, es funktioniert in Theorie alles, aber in der Praxis funktioniert es nur, wenn die im gleichen Zimmer sitzen und sich vertrauen. Das ist der Punkt. Sie müssen sich vorstellen, auch wenn dieses Versprechen der Softwareindustrie, dass alle am gleichen Modell arbeiten, so nicht gehalten hat. Aber wir arbeiten an Teilmodelle, die werden in ein Modell hineingespielt, das stimmt schon. Ja? Da muss man sich wirklich vertrauen. Da muss ich wirklich Vertrauen haben, dass jemand anderer in mein gemeinsames Modell etwas hineinspielt, was ich zum Teil gar nicht verstehe, was das ist. Ja? Das heißt, es ist ein gemeinsames, die Juristen sagen dazu, wir schaffen ein gemeinsames Werkstück. Das heißt, wir alle Konsulenten und dann auch die ausführende Firma, wenn sie dabei ist, schafft ein gemeinsames Werkstück. Das heißt, das Wichtigste ist, dass wir uns vorher in die Augen schauen und sagen, pass auf, du lieferst was, du lieferst was, du lieferst was, und ich werde deins nicht kontrollieren, sondern ich vertraue dir, dass das passt. Ja? Und früher, ganz früher, war es dann schon noch so, dass man ein bisschen der Meinung war, der Generalist, der Architekt sollte vielleicht alles wissen. Dann war es eine Zeit lang, der GU soll alles wissen. Jetzt ist vielleicht der TU, der alles wissen soll. Das geht überhaupt nicht. Der Herr Strauß hat gerade geschildert von einer Baustelle mit 1000 Leuten. Bitte, wer soll denn da alles wissen? Da geht es ganz stark darum, dass sie gut miteinander kommunizieren, die Daten sauber austauschen können, auch wenn sie aus unterschiedlichen Programmen kommen, und dass sie wissen voneinander, dass sie sich vertrauen können. Und wenn das dann in einer Ausbildung abgebildet wird, die es schafft, Büros zu zertifizieren oder Schnittstellen zu zertifizieren oder die Arbeitsweise als System zu erklären, dann gibt es keinen Grund, nicht mitzumachen. Der Grund, warum nicht mitgemacht wurde, haben wir eh schon am Anfang gesagt, das war eine Anforderung, wo jener gesagt hat, Sie haben es gerade gesagt, ein Büro, das spezialisiert ist auf Entwurf, hat sich die Frage gestellt, wieso soll ich mich damit beschäftigen, welcher Türschließer am Schluss auf der Brandschutztür ist. Das ist für mich kein Mehrwert. Ja? Und der Mehrwert, der hier angesprochen wurde, wäre ja schon der, dass wir den Geschäftsführerinnen von Architekturbüros, auch wenn sie nur 4 Mitarbeiter haben oder 2 Mitarbeiter haben, zeigen, wo liegt der Mehrwert in der eigenen Wertschöpfungskette. Ich nenne das immer Little Happy BIM, Es ist ein bisschen kindisch, aber es ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild. Was kann dieses System für mich leisten, damit ich mehr Zeit habe, mich um andere Dinge zu kümmern und wo ich vielleicht sogar noch eine Wertschöpfung schaffe? Das heißt, ich bringe ein Beispiel. Ich habe von Anfang an im LOD 100 oder 200 schon alle Räume als Räume gezeichnet, habe von Anfang an die Raumnamen richtig drinnen, die Quadratmeter werden automatisch generiert und ich wähle an, welche Flächen, Fußbodenflächen es gibt. Und theoretisch, es werden mich jetzt einige steinigen, drücke ich dann auf einen Knopf und kriege zumindest einmal eine Quadratmeteraufstellung oder ein Raumbuch. Ja, früher oder jetzt noch immer kenne ich Situationen, wo das einfach händisch abgetippst wird, in einer Excel-Liste zusammengezählt. Das ist eine Zeit, die ist natürlich investiert vorher in die Zeichnung, weil das ist halt nicht drinnen gewesen früher in der Zeit, aber kriege ich nachher raus. Das wäre so ein Little Happy Beam-Thema.
Es ist eingangs gesagt worden, die Planer werden dafür nicht bezahlt. Ist das noch ein Problem?
Ja, sicherlich. Also wenn das nicht, also darf ich konkretisieren. Wenn geklärt ist, was gefordert ist, wird der Frau meistens auch ein Preis gehängt, weil ja jeder dann verstehen kann, was das ist. Ja. Wenn nicht geklärt ist, was das ist, dann kann auch kein Preis genannt werden und dann bleibt immer über, dass man dafür unter Anführungszeichen nicht bezahlt wird oder sicherlich nicht adäquat bezahlt wurde, weil man es ja nicht wusste. Und die Fragestellung ist, wenn ich mit einem Auftraggeber oder in dem Fall zum Beispiel mit der Power spreche und sage, liebe Power, wir machen hier was gemeinsam, das ist dies und dieser Aufwand, dann sagt der mir gegenüber, der sich auskennt, sagt, na bitte sei mal nicht böse, ich mache das in der halben Zeit. Dann sage ich, gut, was ist der Zweck, wo wollen wir hin? Das und das ist die Leistung, das ist der Nutzen, das ist der Preis. In der Schweiz, in der SIA, ist es so geregelt, immer wenn jemand davon einen Nutzen hat, dann muss dafür etwas bezahlt werden, weil es gibt keinen Mehrwert for free. Das hat ja jemand vorher gemacht. Das finde ich eine faire Regelung. Wenn Sie, lieber Bauherr, das nutzen können, dann bitte seien Sie auch so fair, zahlen Sie was dafür.
Zwei Anmerkungen zum früheren Thema. Ich glaube, dass die Softwarefirmen, wenn wir es gerade haben, wir wollen Open BIM haben, Open Source. Ja, die Softwarefirmen haben ja gar kein Interesse daran am Open Source, weil die wollen ihre eigenen Produkte. An dem krankt es ja schon immer. Ja. Sieht man ja allein, wie lange es gedauert hat, bis man beim Apple einheitliche Stecker hat für alles. Ja. Was eigentlich selbstverständlich aus heutiger Sicht ist, aber wie lange das gedauert hat. Und wenn ich heute schaue aus der Perspektive der Planungsbüros, was schiefläuft, ja, ist, wenn wir BIM verwenden vom Modell von Anfang an, auch wenn das klar definiert ist, man muss am Anfang, und wenn das nicht gezahlt ist, verstehe ich das auch, die Zurückhaltung, man muss am Anfang schon sehr viel, sehr detailliert planen, sehr viel von Anfang an. Das erfordert natürlich einen hohen Aufwand, der aber in der Vorphase gar nicht abgegolten werden könnte, theoretisch. Deswegen bin ich ganz bei Ihnen, kann man das ja nur partnerschaftlich machen. Da gibt es ein Projekt, da gibt es was zu verteilen und auf dem Projekt kann man das machen. So, das heißt, man hat einen enormen Zeitaufwand am Anfang, versteht das oft gar nicht und der Auftraggeber verwendet das dann, gell? Dann ist ja der Frust gleich dreimal so hoch aus dem ganzen Thema. Ja. Allerdings, wenn man am Anfang, ganz am Anfang schon, von Anfang an das so aufsetzt mit der Planung und das, wie wir alle wissen, in einem bestehenden Prozess passieren ja hunderte Änderungen. Je komplizierter das Bauwerk, umso mehr Änderungen funktionieren dann, je mehr man in eine Ausführungs- oder in eine Genehmigungsphase kommt. Tausend Änderungen, schauen wir nur ein Krankenhaus an, wo bis zum Schluss jeder Primar noch bestellt, was anderes. Das ist natürlich auf der BIM-Basis bei Änderungen ungleich leichter zu handeln, zu managen und für alle sichtbar. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, und da gebe ich an die Auftraggeber das Thema, vielleicht verwendet er das BIM-Modell dann gar nicht, das ist ein Thema, oder er hat es nicht genau definiert, wofür er es verwendet, das heißt, er hat jede Menge Daten, und so wie Sie es früher gesagt haben, jeder weiß genau, die Daten sind, ja, ich speichere die hinein, kostet mich viel, kriege nichts gezahlt dafür, und der andere verwendet es gar nicht. Das ist ein Riesenthema aus dem ganzen Dingen. Und wir sehen natürlich beim Auftraggeber, wie soll man sagen, einen Nachholbedarf, vielleicht darf ich das so bezeichnen. Er muss Leistungsbilder definieren, ob in der Planung oder in der Ausführung. Ganz klar, dass jedes objektiv bewertbar und erfüllbar ist und nachvollziehbar sein muss. Der Auftraggeber soll genau definieren, wofür verwendet er die BIM Anwendungsfälle. Welchen Inhalt soll das Modell abbilden, ja, und welche Qualitätsanforderungen gelten aus dem Thema? Ja? Weil so kann man die Ressourcen kalkulieren und damit gibt es einen fairen Preis. Weil der das dann ernst nimmt, der hat dann einen hohen Preis und irgendwann sagt, der Auftraggeber will das eh nicht so, das mache ich mit einem halben Aufwand. kriegt unfaire Sachen. Das ist immer das Zweite, genau. Und die Ressourcen fairer Preis, und dann haben wir das Thema immer mit den goldenen Türklinken, weil das immer, wie jetzt so quasi, eine goldene Türklinke kostet was anderes wie ein Aluminiumhandlauf. Und das muss auch jemanden sein, der vielleicht in der Planungsphase sich alles wünscht, von der Realität auf den Boden gebracht wird und dann sagt, naja, Moment, das kann ich mir eigentlich gar nicht leisten. Wenn ich das von Anfang an definiere, gut, das ist eben auch, beim BIM sehe ich das, die goldene Türklinke in dem Detaillierungsgrad der Anwendung. Mhm. Wie scharf ist das nach unten? Ja. Mhm. Und das wird zunehmend auch eine Rolle spielen, diese Themen BIM, auch beim Nachweis der Nachhaltigkeit. Weil ich muss ja von Anfang an, da erspare ich mir im Modell schon einen wesentlichen Punkt, indem ich von der ersten Sekunde an, was habe ich gemacht, was habe ich geplant, was für Nachweise kann ich rausziehen, wo stehe ich, wo muss ich hin. Also es gibt schon...
Wenn das man viel einfallen, ne? Wofür man es nutzen könnte.
Ich glaube schon, ja. Und das ist wirklich, es muss eine belastbare Datengrundlage und das muss der Auftraggeber definieren. Und diese Inkonsequenz von manchen öffentlichen Ausschreibgebern, von der öffentlichen Hand, ob das jetzt der Bund, das Land, die Stadt ist, das finde ich schade. Und da hätte ich schon die Bitte, dass man sagt, man muss hier diese Daten, die Standards, die Normungen, das muss man einfach machen. Man muss sich drüber setzen und sagen, wir entschlacken das Ganze, wir stellen das auf die Zeit von heute um, sodass jeder weiß, was er kriegt. Ist ein frommer Wunsch, ich weiß, das geht nicht, wird so schnell nicht gehen, die Not ist noch nicht so groß, aber letztendlich arbeiten viele daran und ich glaube, EVCI und ÖPV sind zumindest in Gesprächen miteinander, wie man das auch einem Auftraggeber klar machen kann.
Das ist eine lustige Sache, wenn Sie das so sagen, weil wir haben als Planerinnen schon vor Jahren gelernt, also ich habe sogar mal eine Softwarefirma gegründet, die CDEs vor 15 Jahren produziert hat. Es ist nicht möglich für einen Planer, einem Auftraggeber zu sagen, wie er seine Sachen machen soll. Deswegen scheitern wir hier leider auch nicht. Wenn ich dem Auftraggeber dann sage als Planer gegenüber, du übrigens, du müsstest jetzt auch noch bekannt geben, welcher Anwendungsfall, welche Datenschnittstellen, dann sagt er, du bleibst schön bei deiner Planerei, ich weiß schon, wie man baut oder ich weiß schon, wie man Projekte entwickelt. Also das ist natürlich ganz, ganz wichtig, wenn Sie dann sagen, ja, wir müssen hier vielleicht von dritter Seite diese Qualitäten fordern und entwickeln. Und weil das jetzt mit dem Open BIM nochmal angesprochen wurde, wir fahren hier auf einen Market Lock zu. Ja, wir sehen das ganz genau, wir wissen, also ihr seid bei Autodesk mit eurer Planungsabteilung, aber ihr wisst natürlich auch, wie man mit anderen Programmen umgeht. Dort liegen wir inzwischen bei 45% Marktanteil in Österreich. Bei dem anderen Produkt Archicad liegen wir bei 30%, also zusammengezählt sind das schon 75%. Das wird jetzt interessant, die stellen um auf Mietmodelle, die haben natürlich schon jetzt eine gewisse Macht hier im Markt und da rede ich jetzt von BIM-Anwendungen. Ja? Da rede ich nicht von CAD-Anwendungen, das muss man immer unterscheiden. Also es gibt 2D, CAD gibt es natürlich noch relativ viel mehr Anbieter, aber diese Kernanwendung jetzt hier und da muss man einfach schauen, dass dieser Markt offen bleibt und dass man hier einen fairen Wettbewerb ermöglicht, weil ich weiß eben aus eigener Hand, wir sind von dem einen Programm aufs andere umgestiegen, wenn die Menschen das System verstanden haben und das Tool ist gut, dann können sie auch umsteigen. Das muss man diesen Softwarehäusern auch einmal sagen. Ja. Sagen Leute, wir sind nicht auf ewig auf euch gefesselt. Ja. Wir können dann inzwischen umgehen, Herr Strauß hat es schon gesagt, mit Schnittstellen, mit IFC-Datenaustauschformaten. Ich muss nicht mehr zwangsläufig in diesem Programm bleiben. Ich werde das Geld in die Hand nehmen und wenn ihr seltsame Modelle entwickelt, wo ich nicht mehr on-premises, also auf meinem eigenen Server meine Modelle liegen haben kann, dann werde ich das Geld in die Hand nehmen und werde mein Büro umschulen auf eine andere Software. Weil das werde ich als Europäer nicht akzeptieren, dass in Amerika verpflichtenderweise von diesem amerikanischen Softwarehaus gefordert wird, dass meine Daten liegen. Das kann ich gar nicht. Ich habe x Bauherren unterschrieben, dass ich die DSGVO einhalte und dass die Daten in Europa bleiben. Und ihr sagt einfach, ich muss meine Daten auf die Wolke in Amerika legen. Das wird es leider nicht spielen. Ne? Also das wären sehr, sehr interessante Themen und deswegen freut mich auch diesen Schulterschluss, den ich hier spüre, weil das wird man gemeinsam auch den Auftraggebern erklären müssen. Als Planerinnen können wir das nur ganz schlecht. Da wird man uns gleich wieder sagen, na, ihr seid geistige Dienste. Dienstleister, nehmt den Pinsel und malt seinen Entwurf. Ja.
Wie geht es den ganz Kleinen? Wie schaut es bei denen aus?
Ja, also ich sehe noch immer die Chance, dass auch für die nicht so großen Büros, wenn sie wissen, was sie liefern müssen, vielleicht sogar eine Chance besteht, dass man sich auf sein Thema wieder konzentriert, wenn man sich rechtzeitig darum kümmert, dass man jemanden hat, der einen unterstützt. Ich verstehe, dass ich als wie es der Herr Strauss vorher gesagt hat, als spezialisiertes Büro auf Entwurf mich jetzt nicht einen Monat lang damit beschäftigen will, wie ich im Endeffekt in der Ausführungsplanung Daten übergebe, weil das ist nicht mein Kerngeschäft. Es muss einfach hier Lösungen und Anwendungsfälle geben, die den unter Anführungszeichen kleinen, also kleine sind ja nicht immer schlecht, es ist ja auch ganz wichtig, dass es spezialisierte Bereiche gibt, für die auch ein Sinn in der Sache drinnen ist, den wird man finden. Wir haben ja jetzt gerade im Gespräch alleine 2, 3 Ideen gehabt, was man nicht alles machen könnte, schon früh mit einem BIM-Modell. Ja. Und wenn man dieses Purpose-Seeking, also wir sehen das, wie gesagt, sehr stark bei den Kollegen, wenn man ihnen erklären kann, wieso es Sinn macht, von Anfang an ein konsistentes Datenmodell zu entwickeln und dass ihre Daten nicht weggeschmissen werden, sondern dass die weiterverwendet werden, dann glaube ich nicht, dass es da einen großen Widerstand gibt für die Anwendung BIM. Den Entwurfsprozess, wie es so schön heißt, der Wahl der Waffen, der wird immer frei bleiben. Und wenn das jemand mit dem Rotring, mit der Rotringfeder oder mit der Duschefeder machen will, dann soll er das bitte machen. Die Frage ist einfach nur, welches Datenformat schule da am Ende der Übergabe.
Gehen Sie damit, Herr Strauss? Können die Kleinen an Bord bleiben?
Na, unbedingt. Schauen Sie, es ist ja nicht, ich sage, benutze jetzt fast ein bisschen gerne einen anderen Spruch, um zu sagen, nicht die Großen werden die Kleinen schlagen, sondern die Schnellen, die Langsamen. Und wenn auch ein Kleiner, genau wie Sie es gesagt haben, auch begreift, wo er sagt, das liefere ich mit dem Thema und dann mache ich das auf meine Art, aber ich schulde dann diese Datenübergabe, ist das perfekt. Ob der dann 4 oder 10 Leute hat, ist ja völlig egal. Und das ist ja das Schöne auch aus diesen Modellen, ja, dass ich ja auch mit wenig Mitteln was machen kann. Da schuldet uns eigentlich die Softwareindustrie, dass sie diese Hürden wegräumt, ja, meiner Meinung nach diese Hürden untereinander Daten auszutauschen, etwas leichter zu machen. Da schuldet uns die Softwareindustrie das Open-Thema. Dass man das, so wie Sie sagen, eh nur mit Markt macht und sagen, na, ich habe die Wahl, wenn du das nicht lieferst, nehme ich wen anders. Das kommt sowieso auf uns zu. Und in Zeiten der künstlichen Intelligenz, und zwar nicht mit der künstlichen Intelligenz, die heute da ist. Ich gehe von der künstlichen Intelligenz aus, die in 24 Monaten da sein wird. Da spielt das überhaupt keine Rolle mehr, welches Programm das ist. Weil da haben wir mittlerweile, da haben wir dann die integrative AI, das ist dann die Superintelligenz. Sie brauchen nur den Vortrag vom Eric Schmidt anhören, den Gründer von Google, wie der das beschreibt. Und wenn ich heute sehe und höre, was da in Kalifornien teilweise abgeht oder in China oder in anderen Ländern, dann werden wir uns alle müssen, meiner Meinung nach, viel mehr zusammenschließen, dass solche Projekte ganz anders gesteuert werden. Da werden wir dann gesteuert von diesem Projektablauf, weil dann müssen wir liefern. Und wir werden aber nicht wissen, was.
Glauben Sie, dass KI hier einen Sprung nach vorne erleichtern, ermöglichen kann?
Also wir testen dieses Thema auf vielen verschiedenen Ebenen. Herr Strauss hat es gerade gesagt, das ist ja noch keine KI, was wir jetzt haben. Jetzt haben wir trainierte Modelle, die Dinge machen können, weil man ihnen 100.000 Mal gezeigt hat, wie man ein Ding macht. Also dieses Modell wird nie etwas erfinden, aber es wird immer Iterationen aufzeigen von Dingen, die es halt woanders schon mal gesehen hat und die sind teilweise wirklich erstaunlich gut. Wir testen das im Bereich der Schaubilder, also wir schauen uns das gerade an, teilweise auch mit ein bisschen provokanten Methoden, das heißt wir erzeugen selber ein Modell und wir geben dann der KI unter Anführungszeichen wieder mal die Aufgabe, das anders darzustellen oder zu interpretieren. Wir nutzen das stark, im Moment nutzen wir es, um aus Modellen Informationen herauszuziehen, also das heißt jetzt, das vorher genannte Raumbuch zum Beispiel probieren wir gerade, ob wir aus alten Datenständen das machen können. Und natürlich verwenden wir es für Schriftverkehr bzw. für beschreibende Texte. Das ist für uns, also ich sage das einfach ganz offen, ich habe Architektur studiert und nicht Literaturwissenschaften. Für mich sind Projektbeschreibungen und derartige Dinge eine durchaus schmerzhafte Erfahrung. Und man sagt mir auch nach, dass meine Rechtschreibung nicht die beste ist. Das heißt, also für mich sind diese Tools, die hier einem im Schriftverkehr oder einem in der Erklärung von Inhalten, die teilweise komplex sind, sehr, sehr hilfreich. Also dieses berühmte Prompt, beschreibe dieses Gebäude so, als würdest du es einem 5-jährigen Kind beschreiben. Das ist natürlich eine sehr schlaue Sache, ja, weil dann kommen einfach Dinge zum Vorschein, die man sonst vielleicht, weil man immer glaubt, dass das eh alle verstehen, gar nicht merken würde, dass das unverständlich ist. Wir wissen ja, dass Planlesen ist eine Qualität, die 2% der menschlichen Bevölkerung vorbehalten ist und der Rest kann das per se nicht, sondern nur so weit, dass er halt Gott sei Dank aus der U-Bahn rausfindet, aber nicht, dass er einen Polierplan lesen kann. Und das ist sicherlich eine Sache, die zukünftig eine Hilfestellung sein wird, dass wir komplexe Inhalte erklären können oder auch beschreiben können. Und wir lernen gerade auch mit der Unterstützung von diversen Interessensvertretungen, wie man welches Modell mit welchen Prompts oder mit welchen Fragestellungen sinnvoll nutzen kann. Noch wissen wir nicht, wohin die Reise führt. Ich glaube auch, das wird uns noch einmal die Luft nehmen, die Entwicklung, wie schnell das gehen wird. Aber wir sehen es als, im Moment sehen wir es als Arbeitserleichterung oder vielleicht sogar ein bisschen als Darstellung für den Bereich, wo wir glauben, verständlich zu sein, uns aber nicht sehen.
Lieber Martin, wir müssen langsam, glaube ich, zu einer Schlussrunde kommen. Ich würde gerne das aufgreifen, was der Herr Strauß gesagt hat von den 24 Monaten, also so eine mittelfristige Zukunftsperspektive. Wie könnte die ideale BIM-Welt ausschauen in 2 Jahren? Könnten Sie das nochmal beschreiben, wenn man annimmt, es kommt zu diesem Schulterschluss, der hier heute schon im Raum steht?
Na, der Schulterschluss heißt ja, und damit meine ich alle Beteiligten, vom Planer oder eigentlich vom Auftraggeber bis mit, gemeinsam mit Planern und den beteiligten ausführenden Firmen, dass man hier an einem Strang zieht, dass man hier definiert, was möchte ich, was erwarte ich mir und auch dafür eine Kostenposition einzieht. Davon hat jeder etwas. Weil dann habe ich das ganz klar definiert, ich habe die Anforderungen definiert, ich habe den Output definiert und ich habe den Purpose, vielleicht weil der Ausdruck von Ihnen gefallen ist, der mir gefällt, wo man sagt, warum mache ich das? Das Verständnis, ich muss ja die Leute auch abholen und mitnehmen, das ist ganz wichtig. Der weiß, wofür er das macht, wenn er das begreift. Das ist für mich die Zukunft. Ja? Und nochmal, BIMT ist kein Standard, sondern es ist das, was die ÖPV vorgibt, was man haben will. Aber das ist aus einer Beschreibung hinaus. Ja. Und ich finde es gut, wenn man miteinander redet, dass man diese Hürden, die momentan halt da und dort auftauchen. Und es gibt ja bei BIM, und dann höre ich schon auf, kein Patentrezept. Es gibt kein Patentrezept. Das Wichtige ist, dass also kein Patentrezept, nach dem gehandelt werden kann, sondern man muss Projekt zu Projekt separat betrachten, was sind die Anforderungen, was habe ich für Tools, die ich da jetzt ohne Ideologie, sondern einfach, was ist jetzt das Beste, was wäre da das Beste, gemeinsam können die Partner mit und da muss man einfach dranbleiben. Nicht jetzt vom Gas gehen, draufbleiben, genau die Diskussionen führen, wie wir sie heute führen, wo sich ein Schulterschluss, der schon draußen in der freien Natur schon da ist, ja, auch dann tatsächlich abzeichnet. Aber an dem wird kein Weg vorbeiführen. Es werden Ressourcen knapp, das heißt, man wird genau beschreiben, was ist wichtig, ohne ideologische Themen, was ist jetzt wichtig, was brauchen wir, eines nach dem anderen. Und dann gibt es das Auswahlprinzip nach der Dringlichkeit, ich wollte das Wort nicht benutzen, das war bei Covid so oft benutzt, wo man sagt, das machen wir jetzt genau nach dem Thema, alle gemeinsam, fertig, aus.
Ja, ich sehe, dass die eigentliche Frage tatsächlich die ist, was werden wir gemeinsam machen? Also was ist dieses Ding, das gefordert ist? Im VZI sitzen wir ja auch mit Ingenieurbüros an einem Tisch und in Zukunft auch mit der BDE an einem Tisch und versuchen hier die gemeinsamen Interesse und Ziele auszuloten, die wir als Firmen, als Geschäftsleute tatsächlich haben müssen und können, um für die Zukunft bessere Lösungen zu liefern. Und wir werden uns, und das hoffe ich, tun wir dann gemeinsam, entsprechend gegen leere Versprechungen der Industrie wehren. Dinge, die nicht in einem sinnvollen Maß geliefert werden können und die auch keiner braucht, werden wir benennen, dass sie quasi nicht in den Markt eintreten und dann irgendein armer Bauherr, der es nicht besser wissen kann, das fordert und von allen hören muss die ganze Zeit, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, bis er einen findet, der sagt, ja, ich mach's, so wie der Herr Strauß vorher gesagt hat und sie denkt, das kann ja nicht so schwer sein und dann ist etwas auf den Markt gekommen, was es gar nicht geben kann. Wir werden versuchen und wir werden ganz sicherlich schaffen, dass hier realistische Ziele definiert werden. Wir haben jetzt mit dem BIM Basics haben wir versucht, einen Mindeststandard zu definieren. Wir glauben, dass der ÖBV und der VZI und die Kammer und wer auch immer hier gemeinsam einen Nenner gefunden hat, der zumindest einmal etwas beschreibt, was jeder, der sich mit einer digitalen Planung, und das sage ich jetzt absichtlich nur digitale Planung beschäftigen will, verstehen kann und entscheiden kann, ob er oder sie das liefern will. Das ist schon mal ein erster Schritt, weil dann wissen wir, was wir zu tun haben.
Ja, damit sind wir am Ende dieses Gesprächs angelangt. Ein großes Dankeschön an unsere beiden Gäste, Karl-Heinz Strauß, CEO der PORG, Thomas Hoppe, Präsident des VZI. Danke an meine Co-Moderator Martin Hehmann, Chefredakteur der Bauzeitung. Eine ausführliche Nachlese zu diesem Gespräch finden Sie in der nächsten Ausgabe der Bauzeitung und online auf www.handwerkundbau.at. Das Architektur- und Bauforum erscheint alle 2 Wochen als E-Mail-Newsletter kostenlos zu abonnieren unter www.handwerkundbau.at/newsletter. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlages, Regie und Technik Stefan Böck.